hoffentlich lauter schnelle Schwimmer. Mhm. Und der Schnellste, der wird dann eingefangen.
Machen die ein Race.
Wenn ich dir jetzt näher erzählen würde, wie der denn überhaupt gefangen wird. Dem wird nämlich auf den Schwanz gehaut.
Herzlich willkommen zur 20. Folge von Was bringt sie zu mir, der Medizin-Podcast. Ich bin Bianca Itario und mein Gast heute ist ein toller Kollege und guter Freund, Privatdozent Dr. Julian Marschalek. Er leitet die Ambulanz für Fertilitätsprotektion am AKH Wien und die IVF-Ambulanz auch am AKH Wien und ist auch als Wahlarzt in seiner Ordination tätig. Herzlich willkommen, lieber Julian.
Ja, vielen lieben Dank für diese tolle Introduction und Gelegenheit und überhaupt die Einladung. Hallo Bianca.
Freut mich, dass du da bist. Wir reden heute übers Kinderkriegen.
Ah, wirklich? Gut. Da kann ich ein bisschen was dazu sagen.
Ich finde das Thema Reproduktionsmedizin so spannend und es gibt auch mit der Adipositas-Medizin ein paar Parallelen, weil jeder glaubt, er weiß, wie es geht und wenn es nicht funktioniert, dann ist man immer selber schuld. Und es ist auch ein bisschen so ein vielleicht Randthema, das ein bisschen mit Scham behaftet wird und auch teils Stigmatisierung und so weiter, aber ein auch sehr tolles Fach, das uns auch vielleicht bewahrt, dass die Menschheit ausstirbt.
Da hast du völlig recht und total ins Schwarze getroffen. Ja, also das stimmt. Gerade das mit der Stigmatisierung, das bessert sich jetzt langsam schon in den letzten Jahren. Muss man sagen, jetzt wird man schon ein bisschen offener, wenn man so möchte, nicht? Und jetzt finden diese Themenbereiche auch schon manchmal Einzug, zumindest zum Nachmittagskaffee. Noch nicht ganz zum Mittagstisch, aber es wird auch schon darüber gesprochen, was gut ist. Finde ich ja gut.
Absolut, denn da tut sich auch extrem viel, seitdem das erste IVF-Baby auf der Welt gekommen ist. Ich glaube, der ist inzwischen schon verstorben, wenn ich mich nicht täusche.
Das weiß ich gar nicht, ob die Frau,
okay.
Ja. Ob die verstorben ist, müsste ich jetzt selber nachschauen, aber es ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Das erste IVF in Österreich ist ja in den 80er Jahren gemacht worden. Genau. Ja. Seitdem hat sich da viel getan und ganz viel weiterentwickelt.
Wie bist du in die Reproduktionsmedizin hineingeraten?
Ah, das ist eine schwierige Frage. Das ist nämlich ehrlicherweise eine lustige Geschichte der Umwege, ja? Muss man sagen, nicht? Also zur Medizin bin ich ja prinzipiell gekommen, wie ich 16 war, weil da habe ich ein urcooles Buch gelesen von einem amerikanischen Neurologen, der so populärwissenschaftlich seine skurrilsten Fälle aufgearbeitet hat und habe mir gedacht, urcool. Ich werde Neurologe. Was mich dazu geführt hat, noch vor dem Studium auf der Neurochirurgie anzufangen und zu arbeiten.
Aha, okay.
Und dort bei einem wissenschaftlichen Projekt mitzuarbeiten. Und dann war ich eben irgendwie auf der Neurochirurgie jahrelang, habe dann auch schon Medizin studiert und habe mir dann gedacht, Neurologie, Neurochirurgie wird es vielleicht doch nicht, aber OP finde ich gut. Ich bleibe im OP und bin dann irgendwie Standtapete gewechselt von dem Projekt zu einem anderen Projekt auf der Herz-Thorax-Chirurgie, wo ich für Lungentransplantationen quasi gearbeitet habe und mitgeforscht habe. Von dort bin ich dann gewechselt, da war ich dann schon Arzt, auf die Allgemeintransplantchirurgie, woher ich ja auch den Georg Giöri kenne.
Folge Nummer 1 im Podcast.
So ist es.
Der
ja, Georg genau, der Giöri. Auch ein ganz guter Freund und ein ganz hervorragender Arzt ist. Und dann war ich schon oder wollte ich unbedingt Transplantchirurg werden und habe über Zufall, weil mich die Gynäkologie auch interessiert hat, dann während meiner chirurgischen Ausbildung oder der Suche nach, habe ich dann per Zufall auf dem Weg zu meiner chirurgischen Ausbildung noch einen Abstech auf die Gynäkologie gemacht. Und dort hat es mir so gut gefallen, dass ich dann gesagt habe, liebe Leute, ich muss jetzt Frauenarzt werden. und habe quasi eine mir in die Hand versprochene fixe Ausbildungsstelle auf der Chirurgie für eine 3-Monats-Stelle auf der Gynäkologie aufgegeben.
Wow.
Die Wahre zugleich dümmste, aber auch klügste Entscheidung meines Lebens, weil ich mache meinen Job. Und dann bin ich über einen Zufall in die Reproduktionsmedizin gekommen. Und bin da Gott sei Dank hängen geblieben, weil das erstens ein irrsinnig spannendes Thema, ein total herausforderndes Thema ist. Und ich da auch das große Glück habe, dass ich nicht immer zwangsläufig mit ganz, ganz kranken Personen zu tun habe, sondern manchmal auch einfach nur mit Frau und Herr Mustermann, die sich ein Baby wünschen und das aber irgendwie nicht klappt, aber die sonst super gut gesund sind. Und denen dann zu helfen, ein Kind zu bekommen, gehört mit zu den schönsten Sachen, die ich mir in meinem Leben vorstellen kann. Und ich mache diesen Job echt so richtig, wirklich gern.
Das ist extrem schön. Also, dass man sieht, man ist nicht immer so prädestiniert oder es kommt nicht, wie man das mit 16 vielleicht so sich vorstellt. Und es ist auch wichtig, ein paar Sachen zu probieren, um zu schauen, aha, das liegt mir. Was gefällt dir, das ist interessant, weil du das Operieren angesprochen hast, was gefällt dir am Operieren?
Die praktische Tätigkeit. Also ich bin ja, ich glaube ja schon, dass ich eine gewisse handwerkliche Begabung habe und das Operieren gefällt mir auch. Ich operiere jetzt sicherlich weniger, als ich es als Chirurg machen würde, aber gelegentlich operiere ich schon noch. Und also ist immer die Frage, wie du operieren definierst, nicht? Weil natürlich ist auch zum Beispiel im Zuge einer künstlichen Befruchtung, wenn du Eizellen gewinnst, Ultraschall gezielt, ist das natürlich auch, also das ein hat Eingriff, sehr viel mit manuellen Fertigkeiten zu tun. Nicht, das kann man besser machen, das kann man schlechter machen, aber im Großen und Ganzen ist es nichts anderes als eine Operation, wenngleich die auch Ultraschall gezielt ist, wo du einfach auch sehr viel Gespür brauchst dafür, wenngleich du die Haptik nicht mit deiner Hand hast, sondern über ein Instrument, wo du dann die Haptik spürst. Aber ja, um auf deine Frage zurückzukommen, was mir am Operieren gefällt, diese manuelle Tätigkeit und dann auch gleich das Ergebnis zu sehen, dass das gut ist. Vielleicht nicht gleich in der Sekunde, wie beim Gartenarbeiten zum Beispiel, aber halt dann doch ein bisschen später.
Tust du Gärtnern?
Wenn es sein muss, ja, mache ich aber auch ganz gerne als Ausgleich. Und da ist der große Erfolg und das große Schöne, wenn du am Abend dann durch den Garten gehst und siehst, ah, wunderbar, schau, das ist gut geschnitten, das ist perfekt geschnitten, das schaut jetzt schön aus und hier ist das Unkraut weg. Da siehst du es halt gleich.
Wie schaut so ein Standardtag in deinem Berufsleben aus?
Puh, also so den richtigen Standardtag.
Ich weiß, es gibt keine Standardtage.
Gibt's nicht, aber also es kommt immer darauf an, wo die Arbeit zu versehen ist. Meistens den Hauptteil meiner Arbeit verbringe ich an der Meduni Wien, wie du weißt. Und da ist es so, da fangen wir um 7.30 Uhr an mit der Morgenbesprechung. Da hoffe ich, dass ich, nachdem ich die Kinder in den Kindergarten gebracht habe oder zusammen mit meiner lieben Frau die Kinder fertig gemacht habe, das pünktlich in die Morgenbesprechung schaffe. Und dann geht es aber schon relativ zeitnah nach der Abteilungsbesprechung los in der IVF. Da bin ich einfach meistens. Da ist das total Schöne, dass ich meine Kinderwunschpatientinnen regelmäßig sehe. Also alle Patientinnen, die in der IVF ein- und ausgehen, ob sie jetzt von mir persönlich oder vom Team oder von meinen Kolleginnen primär betreut werden, ist irrelevant, weil wir kennen sie alle. Jeder weiß, welche Patientinnen gerade sind. Und das sind Patienten, die siehst du nicht einmal, sondern da hast du einen Riesenvorteil, die betreust du über einen längeren Zeitraum. Du siehst sie innerhalb von einem Monat sehr, sehr häufig. Innerhalb der Stimulationszeit, die 10 bis 14 Tage dauert, siehst du sie ganz, ganz häufig. Das heißt, du baust schon eine gewisse Art Beziehung auf. Und das ist gut. Das heißt, du brauchst dann irgendwann einmal, du musst nicht mehr eine Stunde reden mit ihnen, sondern es reichen auch 5 Minuten, die auch ergiebig sind und schön. Und das heißt, da wird einmal zuerst, werden die Ultraschallkontrollen abgearbeitet, dazwischen kommen ein paar Patientinnen rein, die irgendein Problem haben noch und die das und das abgeklärt haben möchten. Das geht dann auch so. Und dann meist am späteren Vormittag finden die Follikelpunktionen statt. Gegen Ende des Vormittags finden die Embryotransfers statt, die dann immer ganz besonders schöne quasi und freudige Ergebnisse sind. Und dann zum Mittag haben wir die Hormonbefunde. Das heißt, zum Mittag wissen wir dann meistens schon, ob Patientinnen, die wir transferiert haben, schwanger sind oder nicht. Und dann kommen hoffentlich zumeist die freudigen Anrufe, juhu, Sie sind schwanger, bitte nehmen Sie die Medikamente weiter und kommen Sie dann und da zum Ultraschall. Also das ist der Job quasi als Reproduktionsmediziner. Und zusätzlich kommen dazwischen noch, weil du hast ja schon gesagt, ich habe ja auch noch diese andere Ambulanz, die Ambulanz für Fertilitätsprotektion, die ich alleine leiten darf. Die IVF-Ambulanz leite ich mit meiner lieben Kollegin der Kathi Walch zusammen. Und, Und da kommen aber dann, da kommt dann die andere Seite der Leiter. Da kommen dann junge Damen oder auch Herren mit einer zumeist onkologischen Erkrankung oder mit irgendeiner schweren autoimmunen Situation, die kurz vor einer gonadotoxischen Therapie stehen. Das heißt, vor einer Therapie stehen, die
ihre Fertilität zerstören.
So ist es. Zumindest die Fertilität stark bedroht, sei es jetzt eine schwere Operation, eine Chemotherapie, Bestrahlung oder was auch immer für eine Therapie. Und mit denen muss man dann halt auch reden. Das dauert lange, das ist aufwendig und das ist immens wichtig, weil das ist ein ganz junges Feld, das noch nicht überall Einzug gefunden hat und wo man die Awareness noch deutlich steigern muss.
In Österreich ist zum Beispiel Social Freezing nicht erlaubt oder
genau,
nicht?
Ist nicht erlaubt. Also Eizellen einfrieren aus einem nicht medizinischen Grund, weil sich die Lebensplanung nicht so entwickelt, wie man möchte oder weil man halt den Kinderwunsch in die späteren Jahre hin verschiebt, das ist in Österreich verboten. Hingegen ist das Einfrieren aus medizinischem Grund, also zum Beispiel das Einfrieren von Samenzellen, von Eizellen, auch von Embryonen aus medizinischem Grund, weil die Fertilität bedroht ist zum Beispiel, das ist erlaubt, das darf man machen.
Aber ich finde es jetzt so Stammtischgeplauder, aber ich meine, assistierter Suizid ist inzwischen erlaubt, aber meine Eizellen sozusagen zu konservieren, ist für eine spätere Familienplanung ist nicht erlaubt.
Ja, ja, das ist ein ganz ein schwieriges Thema, muss man sagen. Also man kann aus meinen Erzählungen und aus meiner Grundeinstellung durchaus annehmen, dass ich sehr dafür bin, dass jede Frau und jeder Mann über ihre eigene Fertilität entscheiden sollte. Das vertrete ich auch sehr stark. Natürlich muss man das so reglementieren, dass damit kein Schindluder getrieben werden kann. Also nicht, das ist ja mit diesem Social Freezing ist ja aufgekommen über Amerika, dass große Firmen angeboten haben, ihren Mitarbeiterinnen, sie zahlen ihnen das Social Freezing. Möglicherweise mag ich jetzt nicht unterstellen, aber vielleicht mit dem Hintergedanken, naja, wenn sich die Frau keine Sorgen mehr um ihre Fertilität und über ihre reproduktive Phase machen muss, dann arbeitet sie vielleicht besser und länger und Ding. Ob das jetzt gut ist oder nicht, möchte ich gar nicht weiter kommentieren. Dass Hintergedanken dazu natürlich schlecht sind und sein können, gar keine Frage. Aber dass eine Frau in Österreich nicht selbst entscheiden kann, ob sie ihre eigenen Eizellen einfriert und es exorbitant und diametral schwieriger ist, als bei einem Mann Samen einzufrieren, der das hypothetischerweise eigentlich immer könnte, das ist eine soziale und vor allem geschlechtsspezifische Ungerechtigkeit, die nicht in Ordnung ist. Und selbstverständlich sollte man das Social Freezing auch in Österreich erlauben.
Auch das IVF ist teils selber zu tragen, also von den Kosten her. Und es gibt einen IVF-Fonds, der ein Drittel oder wie viel ist das?
Gut zwei Drittel übernimmt. Ja, also es bleibt ein gewisser Selbstbehalt übrig. Aber nur, wenn medizinische und juristische Grundvoraussetzungen vorhanden sind. Also das heißt, das Paar muss, da muss die Frau unter 40 sein, der Mann muss unter 50 sein, sie müssen verheiratet sein oder verpartnert vor dem Gesetz im Sinne eines Notariatsaktes. Sie müssen einen gültigen Aufenthaltstitel in Österreich haben und ich glaube, das war es von den juristischen Voraussetzungen und dann müssen Sie noch ein medizinisches Kriterium haben, also heißt entweder ein männlicher Faktor oder ein weiblicher Faktor. Der weibliche Faktor gliedert sich zumeist in entweder, dass die Eileiter nicht kompetent sind, also verschlossen sind zum Beispiel, dass die Frau ein PCO-Syndrom hat, dass die Frau eine nachgewiesene Endometriose hat. Also das sind Kriterien, unter denen dann der IVF-Fonds mitzahlt und letztlich ein Selbstbehalt von in etwa 1.000 Euro vom Paar zu bezahlen ist. So eine künstliche Befruchtung kostet ja weitaus mehr, so ein Zyklus einer künstlichen Befruchtung kostet wahrscheinlich so im Mittel zwischen 5.000 und 6.000 Euro, kann man in etwa rechnen. Oder von mir aus auch 3.500, je nachdem, wie viel Medikamente man geben muss.
Kinder sind teuer.
So ist es.
Und dann werden sie noch teurer.
Aber eins muss man schon ganz klipp und klar sagen, und das ist die nächste ganz große Ungerechtigkeit.
Die Altersgrenze?
Nicht nur die Altersgrenze, also es fällt immer irgendwer durch den Rost, das kennen wir ja eh. Aber bezugnehmend auf das Medical Freezing, also auf das Einfrieren von Eizellen oder ganz generell fertilitätsprotektive Maßnahmen werden in Österreich nicht von den Kassen und von niemand anderem übernommen. Das heißt, das sind alles Selbstzahlerleistungen. Mhm, und das schafft eine soziale Ungerechtigkeit.
Total.
Das sind Frauen, das sind zumeist junge Frauen, die von einer Krebsdiagnose überfahren worden sind, die quasi eh schon vom D-Zug überrollt sind und dann vor der Wahl stehen, sie können jetzt ihre Eizellen in Sicherheit bringen und noch schnell einfrieren. Mhm. Das kostet sie aber 5.000 bis 6.000 Euro. Und da haben sich Dramen schon abgespielt.
Wahnsinn. Ja,
also
Wahnsinn.
Das ist, ich live dabei und daneben, wie sich da Dramen schon abgespielt haben. Nicht? Wo die Großmutter der jungen Frau auf den, oder dem jungen Mädchen auf den Schenkel klopft und sagt, Schatzi, das schaffen wir schon irgendwie mit dem Geld. Mhm, und auch das darf nicht sein.
Nein.
Da kämpfen wir seit Jahren dafür. Mhm. Ja, also wir haben, wann war das? Ende 22, glaube ich, sind wir im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft im Ministerium gesessen und haben dort mit allen Beteiligten gesprochen, IVF-Fonds, Krankenkassen, Dachverband etc. nicht. Und alle waren sich einig, dass man diesen Patientinnen, gegendert und nicht gegendert, Gruppen helfen muss. Aber ein echtes Konzept ist noch immer nicht ausgearbeitet. Das nächste Treffen ist jetzt fürs Frühjahr und für den Sommer geplant. Aber da muss einfach mehr vorangehen und das muss weitergehen, weil in Deutschland zahlen das schon die Kassen, nicht? Und
ja,
da wollen wir auch.
Ich meine, einerseits sagt der Staat, ja, wir wollen mehr Kinder, wir wollen quasi den Nachwuchs sichern, aber kaum ist die Medizin da ein Thema, na, da zahlen wir nicht, da sollen die Bienen und die Blumen.
Ja, und es ist halt ehrlicherweise so, wie so oft im Leben. Es ist oftmals besser, vorne weg zu sein, als hinten nach zu sein, nicht? Und wenn du in einem jungen wir wissen, der Einfluss des Alters, sowohl bei uns Männern als auch bei euch Frauen, ist ein signifikanter. Je jünger du bist, desto größer die Chancen, je älter, desto mehr genetische Variationen in uns und desto schwieriger wird es.
In Österreich ist auch die Leihmutterschaft nicht erlaubt.
Genau.
Und das Thema ist auch, wenn man zum Beispiel in einem IVF-Zyklus ein paar Embryos eingefroren hat zum Beispiel und ein paar bleiben über. Was passiert mit diesen Embryonen?
Heute ist das Gespräch mit dir, also voller Trio.
Gleich ruft der Vatikan an und kommt mit Weihrauch.
Das sind durchaus schwierige Themen, die wir hier ansprechen. Da muss ich ja schon fast aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja.
Also schaut, prinzipiell dürfen fertilisierte Eizellen, also sprich Embryonen, befruchtete Eizellen, dürfen maximal 10 Jahre gefroren bleiben. Unfertilisierte Eizellen, also sprich Eizellen, die noch nicht befruchtet sind, die dürfen ein Leben lang eingefroren sein und bleiben. Zumeist ist es so, dass die Embryonen für das Paar weiterhin eingefroren sind, so bis halt der Kinderwunsch erfüllt ist. Mhm. Nicht? Also das heißt, die werden halt verbraucht. Es ist ja nicht so, dass jeder Embryo zu einer Schwangerschaft führt. Leider. Oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man sieht.
Aber wie viel Prozent? Also wie ist da, weil ich glaube, da muss man auch, wenn ich denke, und so meine verstorbene Großmutter, Gott habe sie selig, die war sehr auf meine Fertilität in der Studienzeit bedacht, dass ich ja nicht schwanger werde und hat alles getrackt schon, dass es mir unangenehm war. Und dann auf einmal, je älter ich geworden bin, hat es geheißen, naja, und wo kommen meine Urenkel? Ja. Genau, ja. Und so wie sie es damals so dargestellt hat, war ja ein Blick allein genügend, dass man schwanger wird. Und ich glaube, viele wissen gar nicht, was die Wahrscheinlichkeit ist, dass man in einem normalen Zyklus schwanger wird.
Also schaut, Karma, Kismet, Schicksal, der liebe Gott, die Natur, woran auch immer wir glauben möchten, hat uns eine natürliche Schwangerschaft und Konzeptionsrate von in etwa 30% pro Monat gegeben. Das heißt, pro Zyklus haben wir in etwa 30% Schwangerschaftschancen. Kommen irgendwelche Grunderkrankungen, Situationen, schwere Adipositas, Endometriose, Triose, weiß der Teufel was dazu, Nachtdienste dazu, reduzieren sich diese Rate. Ja? Also Rauchen natürlich auch. Und wie gut sind wir bei der IVF? Relativ egal, also das ist natürlich altersadjustiert, kannst du das natürlich, gibt es da große Unterschiede. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen kannst du sagen, die Schwangerschaftsrate mit einer IVF, also wenn du eine künstliche Befruchtung machst, hast du in etwa 30-35% Schwangerschaftschance pro Zyklus, pro Versuch. Und das sind unsere 100%. Nicht? Manche schreiben sich ein bisschen mehr auf die und sagen, wir kriegen 50% schwanger und hin und her. Wenn du es durchmittelst, alle Altersklassen, die Guten wie die Schlechten, die Jungen wie die Alten, die mit den tollen, vielen Eizellen, die mit den weniger Eizellen. Du kommst auf in etwa 30-35% und das pickt total. Und warum ist es so? Das ist so gut, wie der liebe Gott uns gebaut hat oder die Natur oder wer auch immer. Und besser als die Natur sind wir halt bei der IVF auch nicht. Ja? Also das heißt, wir können, und das ist eine Sache, wenn Patienten das jetzt hören, die mich kennen, dann kennen sie diesen Spruch. Es ist ein klassischer Spruch von mir, ist, ich kann nichts herzaubern, was nicht da ist. Meine Jobbeschreibung ist erstens Fehlersuche und zweitens Chancenoptimierung. Und mehr geht halt auch nicht. Will man eine noch höhere Schwangerschaftsrate hat, dann muss man die Genetik austauschen. Ja, also mit der Eizellspende zum Beispiel oder der Embryonenadoption, um wieder auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, damit schaffst du höhere Schwangerschaftsraten, ja, weil du die Genetik einer Person austauschst.
Naja, na gut, der Wissenschaftler in China, der mit CRISPR-Cas9 da herumgefummelt hat und inzwischen aus dem Gefängnis wieder frei ist.
Ah, ist er frei schon? Das habe ich gar nicht mitverfolgt.
Der ist frei und der hat sich vorgenommen, weiterzumachen.
Also, hoffentlich mit gültigem Ethikvotum.
Ja, es wäre nice. Aber da denke ich mir, okay, die Wahrscheinlichkeit ist wie in der Natur. Dann mit den Embryonen sozusagen entscheidet das Paar, was passiert oder wer.
Ja und nein. Also der Punkt
weil
ist, Sie können natürlich
ist auch nicht
die
Embryonenspende
ist bei uns auch nicht erlaubt. Ja, also man kann natürlich diese gesetzlichen Reglements umgehen, indem man die Embryonen ins Ausland transferieren lässt.
Ah, das kann
auch
man
ins
machen.
Grenzen. Ja, ja, das geht. Also das ist keine Geschichte. Das
fliegt der Embryo mal.
Oder? Das ist eine große Zettelwirtschaft, aber das ist an sich und ist auch teuer und auch mit Versicherung, pipapo hin und her. Oder man kommt halt selbst mit dem Kryotank und übernimmt die komplette Verantwortung. Aber das ist möglich. Ja. Also das geht schon.
Okay.
Und ansonsten, wenn die Frist abgelaufen ist, 10 Jahre, dann müssen die vernichtet werden in Österreich. Und wenn sie für Kind Nummer 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7 irgendwie verwendet werden wollen, dann natürlich jederzeit. Das ist ganz klar.
Ja. Naja, weil es kommt auch oft Altersgrenze und da muss man auch, denke ich mal, so offen sein für Neues oder für Überraschungen, weil ich habe mir immer gedacht, also ich habe 2 Kinder, die ich sehr liebe und genug sind, und ich habe mir gedacht, ja, also ich weiß nicht, Leihmutterschaft und so weiter, weil ja, dann ist das Kind da, wie kannst du es weggeben? Und das hat mich so überrascht, ich hatte eine Patientin, die gesagt hat, sie liebt es, schwanger zu sein, sie hat selber 2 Kinder, also sie würde dauernd nur schwanger sein wollen, aber sie will dann die Kinder nicht mehr. Sie wäre die ideale Leihmutter, aber leider quasi in Österreich kann man da nichts tun.
Aber schau, das ist doch das Schöne an dem Job, dass man in diesem Job niemals auslernt, weder in deinem noch in meinem, dass man Menschen kennenlernt, die einem durchaus neue Perspektiven und Antworten geben, die man so noch nicht gehört hat und wo man vielleicht zuerst einmal schluckt, aber dann irgendwann, wenn man dann am Abend beim Gläschen Wein sitzt und drüber nachdenkt, heimlich still und leise sich denkt, manche Sachen kann ich nachvollziehen.
Ja, weil da gibt es nämlich ein Zitat von, ich glaube, das war Audre Lorde, eine amerikanische feministische Aktivistin, die gesagt hat, it is not our differences that divide us, it is our inability to recognize, accept, and celebrate those differences. Und ich denke mir auch, also dieses Thema celebrate the differences ist, was wir in der Medizin schon lernen und nicht nur dieser moralische Relativismus, sondern sagen, ja, es ist schön, dass andere auch anders ticken, weil ja.
Ja, das macht das Ganze ja auch gut und interessant und ehrlicherweise, das sind ja die spannenden Sachen, nicht? Also wenn du das ja dann irgendwie extrapolierst und dann irgendwelche komplett also das ist ja unter anderem ein Grund, warum ich ja immer noch an der Meduni Wien bin, weil ich dort ja zum Teil komplett ausgerissene Situationen habe, die so spannend sind, wo man sich dann denkt, boah, cool, am Ende des Tages, also wo du dann irgendwie
intellektuell gekitzelt bist.
So ist es. Du hast es wunderschön ausgedrückt. Besser könnte ich es nicht.
Und dann, also zurück zu den Embryonen. Wie geht so eine IVF vor sich hin? Also da wird eine Eizelle quasi ausgesucht und es gibt quasi die IVF und die ICSI jetzt aus meiner endokrinologisch limitierten Perspektive kann ich ja nur Name-Dropping machen.
Also dir glaube ich alles, dass du endokrinologisch limitiert bist, glaube ich dir nicht, liebe Bianca. Dafür kennen wir uns zu lange und ich weiß, was du kannst. Aber wie läuft denn so eine Kinderwunschbehandlung ab? Also du hast recht, es gibt die IVF und die ICSI-Methode, dazu komme ich gleich. Das, der erste Schritt, also das ist nicht der erste, es ist der 10. Schritt, aber es ist egal. wenn man mit einem Paar so weit ist, dass man sagt, gut, jetzt fangen wir an mit der Behandlung, dann ist es so, dass bei der Patientin zuerst, also dass man eine kontrollierte ovarielle Hyperstimulation macht. Kompliziertes Wort dafür, als dass man dem Patienten eine Stimulationsmedikamente gibt, die sie sich selber verabreichen müssen. Zumeist sind das subkutane, also Injektionen in das Unterhautfettgewebe. Und diese Injektionen sorgen dafür, dass die Eibläschen rekrutiert werden und mehr Eibläschen zur Reife gebracht werden. Diese Eibläschen, das kontrollieren wir dann mittels Ultraschallen. Und da muss man natürlich schauen, wenn da, wie viele da sind, hängt ehrlicherweise von der Eizellreserve der jeweiligen Frau ab. Das ist genetisch determiniert und auch diversen Umwelteinflüssen geschuldet. Das kann man als Reproduktionsmediziner wenig. Also wir hoffen immer,
welche,
dass wir es mehr
bei Umwelteinflüsse?
Operationen zum Beispiel an den Eierstöcken oder, oder weiß nicht.
Jetzt meinst du keine Endocrine Disruption?
Nein, selbstverständlich meine ich auch die Endocrine Disruption. Da gibt es urefiel. Ja, selbstverständlich. Auch die Schilddrüse wollen wir in Ordnung bringen vorher. Also da gibt es ganz, Vitamin D, ganz heißes Thema. Also da gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Auch Stichwort DRRS, also nicht Jungbrunnenmedikamente etc. etc. Also da wollen wir ganz, ganz viel beeinflussen. Aber bleiben wir bei den Basics. Man stimuliert diese Patienten, man kontrolliert diese Stimulationsphase, die in etwa 10 Tage bis 14 Tage dauert. Da kommen dann mehrere Injektionen dazu, weil der Eisprung wird ja immer östrogenabhängig quasi ausgelöst im natürlichen Zyklus. Das heißt, wenn ein Eibläschen groß genug ist und viel Östrogen produziert, dann kommt es irgendwann mal dazu, dass das Gehirn umschaltet und sagt, aha, da ist jetzt ganz viel Östrogen, jetzt müssen wir den Eisprung auslösen und dieses Hormon senden. Und genau diese Telefonate zwischen Gehirn und Eierstock, die musst du, wenn du eine kontrollierte ovarielle Hyperstimulation machst, die musst du quasi unterbinden. Also das heißt, da musst du die Verbindung kappen und musst mit dem Megafon da hineinschreien und sagen, wir machen das jetzt bitte anders. Alle auf mein Kommando. Das heißt, die Vorarbeiterfunktion des Gehirns musst du da mal außen vor lassen, die schalten wir ab und basteln uns das selber. Und das heißt, wir müssen auch ein Präparat geben, das den vorzeitigen Eisprung unterdrückt. Und nach in etwa, wie gesagt, 10 bis 14 Tagen haben wir hoffentlich die Situation, dass wir mehrere schöne große Eibläschen haben, die groß genug sind, sodass man davon ausgehen kann, dass da auch wirklich eine reife Eizelle drinnen ist. Und wenn das der Fall ist, dann plant man die Punktion, also die Follikelpunktion oder auch Eizellentnahme. Und das ist der einzige Zeitpunkt, wo wir den Patientinnen ganz genau sagen, welche Spritze sie genau zu welcher Uhrzeit geben müssen, weil das ist so diese Auslösespritze. Wir nennen das immer Auslösespritze und das ist didaktisch eigentlich komplett falsch, weil dieses Hormon, das wir spritzen, ist natürlich ein Hormon, das den Eisprung auslöst, aber wir wollen den Eisprung ja gar nicht, weil würden wir den Eisprung haben wollen, oder findet der Eisprung statt und wir punktieren im Nachhinein, können wir gar nichts mehr abpunktieren, weil es sind ja keine Eibläschen mehr da. Diese Eisprungspritze ist aber trotzdem so wichtig, weil sie nämlich im Inneren des Eibläschens bei der Eizelle die Reifeteilung auslöst, sodass diese reif wird, im wahrsten Sinne des Wortes, also befruchtungsfähig. Und das heißt, das muss ganz genau getimt sein und in etwa 35 bis 36 Stunden später, nach dieser letzten Spritze, macht man eben diese Follikelpunktion, die wird zumeist in einer Sedo-Analgesie gemacht, also in so einem kurzen Dämmerschlaf.
Ein bisschen Propofol. Und
hätten wir gerne, wir machen es meist mit Dormicum, aber Propofol ist natürlich auch ein Standard. Und dann wird transvaginal, also über einen vaginalen Ultraschall, mit so einem Führungsmantel eine dünne Nadel über die Scheide eingeführt in den Bauch und diese Eibläschen abpunktiert, diese Eibläschenflüssigkeit abpunktiert und die Flüssigkeit wird gleich dem Labormitarbeiter, der Labormitarbeiterin gegeben. Die sitzen zumeist direkt daneben, also in greifbarer Nähe, wenn man so möchte, unter einer Lamina, unter einer sterilen, also das schaut ganz, ganz lustig aus, das ist ein Glaskasten, wo man da sitzt und da kommt nichts rein, Beste, und es ist gewärmt und pipapo hin und her, und da steht ein Mikroskop und da schaut sie eben nach, ob da Eizellen drinnen sind, und diese Eizellen werden dann in weiterer Folge mit dem Samen des Mannes befruchtet, und da gibt es eben zwei Möglichkeiten. Da gibt es die IVF-Methode, nennt sich In-Vitro-Fertilisation, langes Wort dafür, dass es nichts anderes ist, als dass wir die Natur nachkochen im Gläschen. Das heißt, wir geben einen Tropfen Samen zur Eizelle dazu und der stärkste Samen befruchtet die Eizelle wie auch sonst im Körper, halt außerhalb des Körpers selbst. Bei der ICSI-Methode selektionieren wir hier weiter. Das heißt,
und wie wird selektioniert? Sitzt da eine Dame und schaut, diese Spermzelle ist, dieses Spermium ist so süß, den nehmen wir.
So ähnlich, aber nicht süß, sondern schnell. Wir nehmen die schnellsten geradlinigen Schwimmer, die wir finden können, die morphologisch in Ordnung ausschauen. Ja? Also zuerst wird schon der Samen filtriert, gewaschen, sodass die ganzen, nennen wir es Homer Simpsons, herausgefiltert werden. Ja. Und was übrig bleibt, ist hoffentlich lauter schnelle Schwimmer. Mhm. Und der Schnellste, der wird dann eingefangen.
Machen die ein Race.
glaub ich nicht. Aber es ist ganz schön schwierig, so einen Schnellen zu fangen. Also das ist durchaus, also das ist eine Sache, das muss man lernen. Also das muss man so richtig, richtig lernen. Das ist eine echt wilde Arbeit. Ja. Und dann wird der schnellste Samen wird hier eingefangen. Ja. Nicht mit Netzen oder so, sondern wirklich mit einer ganz dünnen, feinen Nadel.
Hashtag Kopfkino.
Ja. Und wenn ich dir jetzt näher erzählen würde, wie der denn überhaupt gefangen wird. Dem wird nämlich auf den Schwanz gehaut. Ja, damit er sich nicht mehr bewegen kann und dann wieder eingefangen. Ja? Und ist das schön, wenn du lachst. Und dann wird der in die Eizelle hinein injiziert.
Ja? Mein Gott, also das Wunder noch, des Lebens.
Und das ist die sogenannte ICSI-Methode, die intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Und damit ist die Eizelle befruchtet. Und dann schaut man am nächsten Tag nach, ob es auch wunderbar geklappt hat.
Und dann aber verfolgt man bis zu wievielten Tag?
Im Regelfall zwischen Tag 3 und Tag 6. Ja, also der Klassiker wäre, heutzutage ist der Standard eher in Richtung Blastozyste zu gehen. Das heißt, bis zu einem Tag 5, genau. In seltenen Fällen ist es auch so, dass man bis zum Tag 6 noch Blastozysten, also wenn sich die ein bisschen langsam entwickeln, quasi einfrieren kann. Also solange der Embryo noch in seiner Hülle drinnen ist, ja, vor dem ersten Hatching, also vor dem ersten Eischlüpfen, kann man den einfrieren. Genau.
Und wie weiß ich, ob ein Embryo gut ist oder nicht? Was gibt es da für Bewertungsmethoden?
Das ist urschwierig. Ehrlicherweise ist die althergebrachte Methode keine andere, als sich Hochglanzmagazine anzusehen. Man schaut hinein und schaut sich an, gefällt mir der, ist der schön genug oder nicht? Es gibt natürlich objektivierbare Bewertungskriterien, die Granulation hin und her, also Fragmentation, die Teilungsrate, teilt er sich symmetrisch, asymmetrisch und so weiter und so fort. Schaut er so aus wie im Lehrbuch oder schaut er vielleicht ein bisschen anders aus? Also das ist so der Klassiker. Ja, da kommt sehr auf den Erfahrungsschatz der Embryologin, des Embryologen oder der Laborkraft an. Wie viel die schon gesehen hat und wie viel die weiß. Und es gibt natürlich diverse andere Stratifizierungsmethoden von Embryonen, unter anderem auch natürlich die Genetik, dass man sich eine Genetik im Vorhinein, oder dass man da Zellen entnimmt und eine genetische Untersuchung macht und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich alles hochkomplex, ja.
Also man wird als 5-6 Tage alter Zellhaufen schon nach der Schönheit bewertet.
Ehrlicherweise ja. Solange es nur das ist, alles gut.
Und,
ja. Aber da möchte ich sagen, das ist nicht alles, nicht? Also mitunter die süßesten Kinder habe ich auch schon aus den, nennen wir es jetzt mal, nicht ganz so schönsten Embryonen gesehen. Also da gibt es alles, natürlich. Okay. Ja, die Natur ist immer noch stärker und vor allem das Wichtigste ist, das Ganze ist immer noch mehr als die Summe aller Einzelteile.
Natürlich, nicht?
Und das müssen wir gerade beim Kinderwunsch betrachten.
Weil ich kenne eine Geschichte, wo der Gynäkologe gesagt hat, so, wir haben zwei Embryos, der eine ist schöner, können Sie den nehmen, aber wenn Sie den schiereren nehmen wollen, ah gut. Und das ist schon eine Wahl, wo man sich denkt, als Paar.
Ja, das ist lustig. Also, wenn man das so aus deinem Mund hört, klingt das furchtbar. Ich habe es nicht gesagt, wohlgemerkt.
Nein, das war es nicht.
Aber,
es war nicht der Dr. Marschall.
Ja. aber unter Umständen gibt es im Leben eine Situation, vor allem im Leben eines Reproduktionsmediziners, einer Reproduktionsmedizinerin, wo man genau so eine Aussage mit der Patientin auch treffen kann, also gegenüber der Patientin treffen kann und auch besprechen kann. Da muss man aber nur wissen, da muss man nicht wissen, dass nur, also wenn wir jetzt in Schulnoten denken, ein römischer Einser oder ein Schulnoten-Einser eines Embryos eingefroren werden kann. Ein Schulnoten-Zweier kann wunderbar transferiert werden, aber ist schon wieder nicht mehr gut zum Einfrieren, weil er diesen Stress des Einfrierens und des Auftauens vielleicht nicht übersteht und überlebt. Darum frieren wir nur Embryonen ein, die wirklich gut aussehen. Und in so einem Fall, wenn man zwei Embryonen hat, man nur einen Embryo transferieren darf oder will, kann man zu der Situation unter Umständen kommen, wo man sagt, nehmen wir doch jetzt, wenn wir einen frischen Embryo-Transfer machen, den nicht ganz so schönen, da haben Sie realistische und gute Chancen, schwanger zu werden, und den ganz schönen frieren wir ein.
Und da denkt sich die Frau, oh mein Gott, da habe ich noch einen wunderschönen Embryo.
Das Leben ist ein Glücksspiel.
Oder umgekehrt, ja. Sie denkt, oh, jetzt habe ich noch ein bisschen schiercheren eingefroren, was mache ich jetzt?
Nein, es ist mega schwierig. Und wenn man das so herunterbrecht auf schön und nicht so schön, also so würde ich das ja niemals sagen. Natürlich sage ich das, wir haben wunderschöne Embryonen, nicht? Aber von Schirchen rede ich nicht. Und von nicht so schön, ja, das kommt wahrscheinlich schon gelegentlich über meine Lippen. Aber mein Gott, wir Reproduktionsmediziner, wir sind ja im Grunde böse Menschen. Nicht? Wir stratifizieren nicht nur nach schönen und schönen Embryonen, sondern natürlich für uns sind ja Frauen ab 35 schon alt, nicht im Advanced Reproductive Age. Also wir sind böse Menschen.
Nein. Also ich glaube, im Dienst für die Menschheit seid ihr vorne dabei, weil das wirklich für viele Menschen ein extrem, extrem tolles Setting ist. Und ich denke mir, es zeigt auch, wie weit die Medizin gekommen ist, und Gott sei Dank, dass es das gibt. Weil, stimmt es, dass die Fertilität ein bisschen abnimmt in letzter Zeit? So.
Ja, immer. Immer. Aber das, woran das jetzt liegt, ist eine gute Frage. Also wenn man sich, sowohl wir Männer als auch ihr Frauen, wir Männer werden auch immer schlechter. Und das im Verlauf der Zeit, und das hat man gesehen, die Samenuntersuchungen, auch altersadjustiert, werden von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer schlechter. Das hat sicherlich Umwelt- und Lebensstilfaktoren. Böse Zungen behaupten, es mag die Pille im Abwasser und Grundwasser sein. Da gibt es sicherlich ganz, ganz viele Gründe. Aber ja, du hast recht, auch die Fertilität der Frauen oder, nein, das ist schon gut gesagt, wird immer komplexer und schwieriger. Aber das hat natürlich auch, wie so oft, neben Umweltfaktoren biopsychosoziale Gründe, nicht? Weil auch das mütterliche Alter beim ersten Kind sukzessive ansteigt und immer, immer älter wird. Und wie ich schon gesagt habe, für uns bösen Reproduktionsmediziner ist natürlich das Alter ein wesentlicher Punkt, nicht? Also da gibt es ganz gute Studien aus dem Eizell-Einfrier-Setting, Social Freezing, Medical Freezing. Wenn du eine 30-Jährige hast, brauchst du statistisch gesehen ungefähr 10 Eizellen, Eizellen, die du einfrierst, um mit einer statistischen Schwangerschaftsrate von in etwa 75-80% zu rechnen. Ist die über 40, brauchen wir über 60 Eizellen, um die gleiche Schwangerschaftsrate zu haben. Und da siehst du, was für einen Impact das Alter bei uns Menschen hat. Ja, also.
Und was gibt es auch für fertilitätsprotektive Lifestyle-Hacks? Sollen Männer keine Speedos tragen?
Also die Durchlüftung und Durchblutung und das Fernhalten der Wärme von den Hoden ist vielleicht ein ganz guter Ratschlag. Ja? Radfahren und exzessives Radfahren wird auch immer wieder diskutiert. Sauna gehen, solche Sachen, also häufiges Sauna gehen. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt ist einfach die Lebensstilmodifikation. Ungesunde Ernährung, fettreiche Ernährung, wenig Sport, Rauchen, hoher Alkoholkonsum. Das ist einfach alles, aber das wissen wir zwei, das wissen viele andere. Das sind natürlich massiv beeinflussende Faktoren. Mhm. Ja. Beim Mann wie bei der Frau. Mhm. Ja, also das ist ganz klar.
Würdest du sagen, dass die Fertilität bei Ärztinnen schlechter ist? Warum? Da gab es ein Paper, das vor allem teilweise auch Chirurginnen oder Assistenzärztinnen, erstens einmal, weil die Workload so hoch ist und dann oft, weil das Thema Kinderwunsch immer nach hinten verschoben wird.
Das ist sicherlich ein wesentlicher Punkt. Und die Nachtarbeit, auch da gibt es Arbeiten, nicht, dass du ja auch eine erhöhte Prävalenz von irgendwelchen malignen Erkrankungen hast, wenn du so viel in der Nacht arbeitest und so unregelmäßige Arbeitszeiten hast.
Und natürlich auch, wenn der Eisprung gerade im Nachtdienst vor sich hingeht, ja.
Ja, wobei, da kann man schon, also das habe ich schon viel und oft gesagt, natürlich nicht ganz förderlich, aber da kann man ja vorarbeiten, nicht? Also der Samen des Mannes ist gute 5 Tage im Genitaltrakt der Frau überlebensfähig. Mhm. Da kann man
wenn
schon
vorarbeiten.
Wenn
sie schnell sind.
Wenn sie langsam sind. Also das ist, nicht nur der frühe Vogel fängt den Wurm, nicht auch der stete Tropfen hüllt den Stein, Bianca.
So ist das, Julia. aber würdest du sagen, jetzt so evidence-based, hast du schon die Erfahrung, dass, ich weiß nicht, Akademikerinnen, medizinisches Personal ein bisschen da sich schwer tun?
Ja, also ich glaube schon, dass die Karriere eine ganz große Rolle spielt. Ich mag das jetzt gar nicht so sehr auf Akademiker und Nicht-Akademiker herunterbrechen, wobei es dazu sicherlich auch irgendwelche sozialen Publikationen dazu gibt oder so. Aber ich glaube, dass es ganz generell natürlich die Lebensplanung und vor allem auch die Berufsplanung ist. Mhm, ja? Und das ist ein Faktum, dass der Kinderwunsch in immer spätere Lebensjahre verschoben wird oft. Sei es, weil der Mr. Right nicht gefunden worden ist oder die Mrs. Right in vielen Fällen auch. Sei es, dass einfach das gerade karrierentechnisch nicht passt. Sei es, dass mir Kolleginnen erzählen, sie wollen noch diese berufliche Vereinbarung treffen und das hier erfüllen und vielleicht da noch schnell das
nur
machen.
Nur noch die
und
Woche das, oder
und nur noch das. Ja, ja. Und weißt du, dann kommt man halt vom einen und dann will man halt noch das machen. Mhm. Und dann ist es da gerade nicht passend, weil so und so nicht. Und so tröpfelt einfach die Zeit dahin und das ist... Das letztlich führt dazu, dass der Kinderwunsch einfach immer später in Angriff genommen wird. Mhm. Und das ist dann einfach oftmals auch mich oder Leute wie mich braucht hin und wieder.
Gott sei Dank, dass es dich und Leute wie dich gibt.
Ja, ich mache den Job auch wirklich gerne und ich mache das auch wirklich gerne. Ja? Und ich möchte jetzt gar nicht, aber trotzdem.
Ja, es ist so. Ja.
Weißt du, manchmal stehst du halt auch auf verlorenem Posten. Ja? Mhm. Also manchmal musst du zaubern, was du nicht kannst, um da zu helfen. Und das sind schon dann die Sachen, wo man dann kiefelt. Ja? Ja. Also da wären wir 5 Jahre früher lieber gewesen.
Ja, klar. Auf Teufel komm raus ist halt immer schlecht in der Medizin.
So ist es ja.
Ab wann sollte man kommen? Wie lange sollte man es probiert haben, auf natürlichen Wege schwanger zu werden? Also so durch Hinschauen und Küssen.
Also von Sterilität und Infertilität sprichst du an sich, wenn das irgendwie, das sind ja zwei grundlegend unterschiedliche Unbegriffe, aber sagen wir unerfüllter Kinderwunsch, bei jungen, gesunden Paaren ab, also würde ich sagen, 1 Jahr unerfüllter Kinderwunsch, bei regelmäßigen, ungeschützten Geschlechtsverkehr. Bevor man da jetzt aber nach dem 11. oder 9. Monat unglücklich zu Hause sitzt und irgendwie die Haare rauft und sagt, ich habe aber gehört, man muss jetzt noch 3 Monate warten, bitte jederzeit einfach früher kommen.
Also alles auch gut. Aufs Gefühl.
Ja, selbstverständlich. Das ändert sich natürlich, diese Empfehlung von 1 Jahr ändert sich natürlich schon, wenn irgendwelche beeinflussenden Faktoren sind. Also zum Beispiel, wenn schon irgendwie bekannt ist, dass man irgendeine Grunderkrankung hat oder wenn man zum Beispiel im Advanced Reproductive Age ist. Also wenn man halt über 35 ist. Wenn man jung ist, aber halt nicht über 35, da würde ich ehrlicherweise nach einem halben Jahr gehen. Mhm. Ja, zu einem Reproduktionsmediziner, zu einer Reproduktionsmedizinerin. Und mal weißt du, die Basisabklärung, die ist ja easy. Die kann man ja sofort machen. Einen Hormonstatus machen. Mal einen zyklusabhängigen Ultraschall, vielleicht einmal. Ein Spermiogramm. Und dann mal auch schauen, ist der Impfstatus. Du einfach ein Prepare for Pregnancy machen. Mhm. Ja? Also Impfstatus röteln, Varicellen, arbeitest du viel mit kleinen Kindern, schaust du dir halt im Frühjahr noch irgendwie Pavobi-19 an, also die Ringeln röteln, Zytomegalie vielleicht. Also lauter Sachen, die man halt vielleicht noch nachimpfen kann, solange man nicht schwanger ist. Ja? Also da ist Pavobi-19 und so weiter, ist jetzt ausgenommen. Mhm. Aber was Röteln und Varicellen betrifft, weißt du, das sind Lebendimpfstoffe, die sollte man in der Schwangerschaft nicht impfen, da ist es gut vorbereitet zu sein.
Ja.
Dass man schon im Vorhinein anfängt mit Kinderwunschvitaminen. Dass man vielleicht einmal zu Frau Dr. Itario geht, sich die Schilddrüse anschauen lässt und sagt, ist eh alles gut. Ja? Nur, dass sie ihm da sagt, ja, dann fangen Sie bitte schon früh und rechtzeitig mit Jodid an. Ja? Weil wir leben halt doch in einem Jodidmangelgebiet.
Bitte unjodiertes Salz. Genau. Also nicht irgendwelche Himalaya-unjodiertes Salz und so weiter.
Ja? Weil wir wissen, dass hier einfach Speicher aufzufüllen sind, die dann, wenn man dann schwanger sind, benutzt werden dürfen und können.
Ist die Familiengeschichte relevant als prognostischer Faktor, wenn ich sage, ja, die Mutter ist, also es ist so anekdotisch, meine Mutter hat ist nach 3 Jahren schwanger geworden mit mir, sagt sie. Mhm. Und ich habe auch so 3 Jahre circa gebraucht, bis ich mit meiner Tochter schwanger geworden bin.
Also es gibt sicherlich, also die Familiengeschichte ist interessant, gar keine Frage. Ja, gerade in Bezug auf Infertilität oder Sterilität. Aber nicht ausschlaggebend und nicht immer. Mhm. Nicht? Aber es ist schon gut, wenn es irgendwelche, weiß nicht, Geschichten gibt, die sich oder Lebensgeschichten, die sich wie ein roter Faden durch die komplette Familiendynastie ziehen, dann ist das sicherlich etwas, was man adressieren sollte. Mhm. Ja?
Weil andererseits gibt es auch, wenn ich jetzt die Generation unserer Großeltern anschaue, wo sie alle 4, 6, 9 Geschwister waren teilweise.
Ja, aber Bianca, wann haben denn die angefangen, nicht?
Ja, ja.
Also, weißt du, die haben mit Mitte 20 zumeist angefangen. Das war ein Unterschied. Also meine Mutter hat mich mit 40 bekommen. Mhm. Ich war aber das 5. Kind.
Mhm.
Ja, also das ist natürlich ein Unterschied.
Was sollen wir unseren Töchtern raten? Wann sollen sie schwanger werden?
Bitte frag mich das ein bisschen später im Leben.
In 15 aber, Jahren reden wir
aber
wieder.
Natürlich werden das Themen sein, also das wird, so wie ich unsere Töchter kenne, das werden uns unsere Töchter sagen.
Wann es soweit ist.
So ist es. Ja.
You don't tell me, I tell you. Was glaubst du, sind dann Entwicklungen, wenn man jetzt, weil es kommt immer wieder auch im Podcast vor, das Thema künstliche Intelligenz und künstliche Intelligenz in der Medizin und so weiter. Was findest du so für die nächsten 5 Jahre, wo, in welche Richtung geht es in der Reproduktionsmedizin?
Ah, da sind wir schon. Wir sind mitten in der Zukunft. Also die Reproduktionsmedizin selbst ist ein irrsinnig rasch voranschreitendes Gebiet. Also wenn ich an die Fertilitätsprotektion denke, dass wir jetzt, und da schließt sich ja lustigerweise der Kreis, den ich so ganz am Anfang gezählt habe, dass ich Transplantationsmediziner werden wollte. Mhm. Und jetzt bin ich einer von wenigen Leuten, die im Zweifelsfall eine Bauchspiegelung mache, einen Eierstock herausoperiere, den man dann unter Umständen, wenn es notwendig ist, wieder zurücktransplantieren kann in den Körper.
Boah.
Nicht nur orthotrop, also dorthin, wo er hingehört, sondern auch heterotrop, woanders hin, damit er dort wieder seine Funktion betrifft. Ein anderes Thema können wir gerne mal in der Ruhe drüber reden. Aber es schließt sich ja der Kreis. Dass, weißt du, und das sind Sachen, die sind in den letzten 10 Jahren gekommen und 15 Jahren und 20. Also da, wir sind da mitten im Wandel. Es wird irrsinnig viel geforscht. Wir haben bereits KI-Systeme, die, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, es gibt ja Kameras, es gibt ja Inkubatoren, wo Kameras drin sind, wo alle paar Sekunden ein Foto von dem sich entwickelten Embryo geschossen wird. Mhm. Und dann kann man sich letztlich dann im Schnelldurchlauf dieses Video der Entwicklung und der Teilungsrate anschauen und dann rennt die KI noch drüber und sagt, der hat sich der symmetrisch geteilt oder nicht symmetrisch geteilt und ist die gut,
oh
schlecht
Gott,
und hin und her.
Embryonen.
Also weißt du, mittlerweile nur, wissen wir, für den Tag-5-Transfer ist ein geschultes Embryologinnenauge mindestens genauso gut wie die KI. Mhm. Aber weißt du, das wird sicherlich noch weiterentwickelt werden. Und wo landen wir? Ich weiß nicht, ich hoffe erstens mal in einer guten Welt und zweitens warte ich nur darauf, dass wir irgendwann einmal auch zum Beispiel Eizellen, reife Eizellen aus einem Stückchen Eierstockgewebe im Glas herauszüchten können. Nicht deswegen, weil wir eine Frau ersetzen müssen und wollen, aber weil es für ein ganz bestimmtes Patientinnenkollektiv vielleicht notwendig sein wird. Also da rede ich wieder von der Fertilitätsprotektion. Mhm, und das sind schon ganz, ganz interessante Fragestellungen. Ja, also weißt du, und dann gibt es wiederum andere Horrorgeschichten wie, oder Forschungshorrorgeschichten, Brave New World mäßig, mit künstliche Gebärmutter, künstlicher Eierstock hin und her.
Ja, ja.
Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ja, also wir leben ja eh schon in der Zukunft mit CRISPR-9 etc. Ja, also
wobei es muss auch ein bisschen, glaube ich, der gesellschaftliche Konsens und auch die Gesetzesgebung so weit kommen, zumindest in die Gegenwart ankommen, wo wir sagen können, Reproduktionsmedizin sollte per se eine ganz normale Kassenleistung sein, weil wir solidarisch sind. Fertilitätsproduktion umso mehr und wo wir uns auch das Thema Leihmutterschaft und so weiter überlegen können.
Ja, und das, also da bin ich ja voll dabei, nicht? Das muss man halt alles, es muss die ethische Frage ausreichend gestellt und beantwortet sein und es muss genug Rahmenbedingungen geben, um die Patientinnen und die Patienten und auch die Embryonen zu schützen. Mhm. Ja, wenn das gegeben ist, also ich glaube, es macht, ich glaube schon auch, und das ist der einzige wirklich kritische Punkt, den ich sehe, ist, ich glaube schon noch, dass es keinen Sinn macht, irgendwie eine Büchse der Pandora zu öffnen, irgendetwas freizugeben, bevor man nicht die Rahmenbedingungen dieser Freigabe gut durchdacht und abgesteckt hat. Ja. Stichwort Leihmutterschaft oder auch Embryonenspende, Embryonenadoption und so weiter und so fort. Ja. Bin ich dafür, dass man es macht? Selbstverständlich. Ja, das ist aber eben,
gut
indem alle Parteien durchschütteln.
Don't do stupid shit,
genau,
wie
so
Barack Obama sagt.
gut gebrüllt.
Ja. wir nähern uns dem Ende unserer Folge zu. Da frage ich immer so zum Schluss, was findest du sollte jemanden für Eigenschaften mitbringen, der so deinen Job machen will? Wenn du jetzt mit Studierenden redest, was sagst du ihnen?
Was sage ich meinen Studierenden? Ich sage, dass die gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin total einfach ist. Ja? Dass Gyn-Endokrino super einfach ist. Man muss nur ein paar Regelkreise lernen und dann versteht man das alles, ja? Was man da tut. Mhm. Nein, ich glaube, es ist so wie in jedem Job. Du musst dich dafür begeistern, du musst das gerne machen. Und wenn du das gerne machst und ein schlau wie Fuchs bist und das einmal diese blöden Regelkreise gelernt hast und die verstehst und dann verstehst, was du hier tust, ja, dann bist du zwangsläufig urgut und dann haut das gut hin. Und weil, wenn man etwas gerne macht, macht man es auch gut. Ja? Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Liebe zum Job haben. Ja?
Was machst du gern und gut in der Freizeit?
Ich koche gerne. Ich bin liebend gerne Papa und Ehemann. Ich tue gelegentlich Gartenarbeiten und was ich viel zu wenig mache im Moment, aber wie es im Buch Kohelet steht, alles hat so seine Zeit im Leben, nicht? Die Zeit ist jetzt nicht da. Was ich wirklich gerne mache, ist Fliegenfischen. Also das ist so mein ganz, ganz großes Hobby eigentlich. Ich habe das mittlerweile mit 3 Kindern, weißt du, es ist schwierig, da noch irgendwie Zeit für Freizeit zu finden. Aber ich warte nur auf die Zeit, wo ich mit meinen 2 Großen ans Wasser gehe und sie so weit begeistert habe, dass wir dann gemeinsam das als Familie machen.
Mhm. Habt ihr schon geübt,
probiert? Wir machen das jährlich, ja. Aber im Moment, muss man sagen, im Moment ist es so, dass ich mit den 2 Großen ans Fischwasser gehe. Wir tun eine halbe Stunde ein bisschen fischen und dann essen wir eine Dreiviertelstunde Gummibärlis. Das mache ich als Bestechung, damit das Fischen positiv assoziiert ist. Ja. Genau.
Ja.
So ist es.
Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich vielmals für deine Expertise, deinen Witz und deine tollen Einblicke in die Reproduktionsmedizin. Falls es sonst Fragen gibt, werden wir deine Homepage verlinken, www.dr-marschalek.at.
Ja, oder mein-kinderwunsch.at.
Mein-kinderwunsch.
Mein-kinderwunsch, ja. Also das Minus ist nicht
als Zeichen,
wörtlich, als nicht, Zeichen wörtlich. Nicht wörtlich zu verstehen. Nein, auch dir vielen Dank für dieses urtolle Gespräch. Ich rede ja immer gerne mit dir, das
ja,
weißt du
so.
Ja.
Ja, aber so ist es bei berufstätigen Ärzte, Ärztinnen. Damit man sich zum Plaudern trifft, muss man einen Podcast aufzeichnen.
Das ist gut, jederzeit wieder.
Vielen Dank, Julian.
Ich danke dir.
Euch vielen Dank fürs Zuhören wieder. Bitte abonniert uns, kommentiert, liked, shared, was auch immer, wenn es euch gefallen hat. Wir sind auch für den Deutschen Podcast-Preis nominiert. Also bitte stimmt für uns so oft ihr könnt. Und ja, bis dahin eine gute Woche und schöne Grüße von uns.
Ciao.